Buchvorstellung Jäger töten. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz läuft, denn bisher lag die Kompetenz für die Jagd bei den Bundesländern in Österreich. Das bedeutet, 9 unterschiedliche Jagdgesetze für so ein kleines Land mit unterschiedlichen Schonzeiten und Gesetzen. Ein Bundesjagdgesetz würde den Wildwuchs eindämmen und auf völlig neue Füße stellen. Die Jagd müsste sich an ökologischen Maßstäben messen lassen. Das sehen die JägerInnen naturgemäß mit großer Sorge und erwägen dagegen vorzugehen. Eine Strategie besteht darin, einen jungen, unverbrauchten, glaubwürdig erscheinenden jungen Jäger als Aushängeschild für die Erhaltung der Provinzialität des Schießens zu gewinnen. Dieser erscheint im Büro des Jagdlandes Obermufti, um sich unterrichten zu lassen, wie er mit den verschiedenen Themen umzugehen hat. Im Laufe dieses Gesprächs kommen die ernsten Bedenken des Altjägers zum Ausdruck. Doch das ist nicht die Art, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentieren kann, denn da will man als Jäger und Pfleger auftreten, die nur im äußersten Notfall und wenn es unbedingt sein muss, schießen. Doch ist der junge Mann tatsächlich der, der zu sein vorgibt? Hier ein erster Einblick. Szene 1, erste Einblicke. Gedankenverloren sah der, nennen wir in der Einfachheit halber, Jagdlandes Obermufti, kurz JLOM, aus dem Fenster und überdachte das Gespräch, das er gerade mit einem der wichtigsten Jäger und einem seiner besten Freunde geführt hatte. Das war gerade in dem Bundesland, in dem sie residierten und dessen Residenz sie sich von niemandem nehmen lassen würden, schon gar nicht von so ein paar dahergelaufenen Hanseln, die meinten, ein Bundesjagdgesetz initiieren zu können. Das Problem mit diesen Initiatoren eines Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz war, dass es sich nicht um irgendwelche komischen Öko-Freaks oder Tierschützer handelte, die von der Materie nichts verstanden und irgendein Orchideenfach studiert hatten, wie Philosophie oder Philologie oder wie das Zeugs hieß. Nein, da waren etliche Jäger darunter. Nestbeschmutzer nennt man so etwas. Jetzt hatten sie es viele Jahrzehnte lang geschafft, den Menschen einzureden, dass die Jagd wichtig war. Hege und Pflege wurde betont. Und schon waren die Menschen still. Die Rabauken, die die Jagd verhindern wollten, standen auf verlorenem Posten. Denn die Menschen glaubten den Göttern in Grün unhinterfragt. Da musste nicht argumentiert werden. Argumentieren bereitete ihm eh nur Kopfschmerzen. Nicht nur, dass es plötzlich Sitte war, alles zu hinterfragen, es drangen auch noch die Weiber in diese männliche Domäne ein. Nach außen hin kam das auch gut an, denn Frauen standen für Empathie und ihnen nahm man es eher ab, dass sie nicht einfach aus Spaß mordeten. Jagd ist Tradition und Leidenschaft, hatte der JLOM erst vor kurzem in einem Interview gesagt. Und prompt antwortete der Interviewer einer schnöseligen Zeitung, eine Leidenschaft, die Leiden schafft. So schnell konnte der gar nicht schauen, war seinen Posten los. Aber warum sollte man denn den Jagdschein machen, wenn man nicht Lust dazu hatte, alles über den Haufen zu schießen, was einem vor die Flinte kam? Obwohl, das war noch vor ein paar Jahren möglich gewesen. Jetzt musste man sich für jeden Abschuss rechtfertigen. Gut, dass es die Jagdgemeinschaft gab, die auf Gedeih und Verderb zusammenhielt. Da konnte noch einiges unter den Teppich gekehrt werden. Wie letztens im Burgenland, wo einige Taubenkadaver gefunden worden waren. Die Exekutive war vor Ort und hat sich das Ganze angesehen, hatte dann aber beschlossen, diese Kadaver einfach zu entsorgen, ohne nähere Untersuchung. Aber die Frauen, ja, sie waren für was gut, zumindest in der Öffentlichkeit, in der man sich moderat präsentieren wollte. Dabei gab es letztlich nur 2 Gründe, warum die Weiber den Jagdschein machten. Entweder hatte der Herr Papa ein Jagdrevier und erkor seine Tochter aus, seine Nachfolgerin zu werden, weil es an männlichem Nachwuchs mangelte oder die entsprechende Dame erhoffte sich, einen strammen Weidmann zu ehelichen und nichts könnte männlicher sein als ein grünbejoppter. Deshalb sind Jäger auch die besten Ehemänner. Sobald die Tussen verehelicht sind, hören sie sowieso mit der Jagd auf, denn dann haben sie frauenspezifische Aufgaben zu erledigen und keine Zeit mehr, das Weidwerk auszuüben. Aber das war jetzt sekundär. Es brauchte ein junges, dynamisches Mannsbild, um die Jägerschaft gegen ein angedachtes Bundesjagdgesetz nach außen zu vertreten. Und genau solch einen Burschen hatte er vorgeladen. Im selben Moment ließ sich ein zaghaftes Klopfen an der Tür vernehmen. Das muss er sein, dachte der JLOM und beorderte den Einlassbegehrenden herein. Szene 2. Der Gesandte. Grüß Gott, Herr, begann der junge Mann, der klein und zart wie er war, mit feinen Gesichtszügen ein wenig schüchtern wirkte, was den JLOM sofort zweifeln ließ, ob es denn der Richtige für die ihm zugedachte Aufgabe wäre. Andererseits erschien er wie ein ehrlicher, aufrechter Bürger. Das sollte schon genügen. »Sag einfach JLOM zu mir, Basti. Du heißt doch Sebastian«, entgegnete der JLOM. »Ja, aber eben Sebastian und nicht Basti. Das könnte die Menschen an jemand anderen«, versuchte er zu sagen. »Pappalapapp, das Gedächtnis der Menschen reicht doch nicht von jetzt bis gleich«, erwiderte sein Gesprächspartner. »Also, dir soll eine große Aufgabe zuteil werden. Wir brauchen ein Aushängeschild für die Jagd. Und wie wir mein Spätzl, der Dings, na, egal, berichtete, bist du ein aufrechter Weidmann. Natürlich sind wir das alle, aber es braucht junges, unverbrauchtes Blut, so wie dich. Du wirkst sehr nett und glaubwürdig. Wirst sehen, aus dir machen wir den Liebling aller Schwiegermütter. Da braucht es dann noch die richtige Frau dazu, Familie macht sich immer gut, oder bist du etwa schwul?« »Also, ich weiß nicht«, versuchte sich Basti an einer Erwiderung. Aber er wurde sofort wieder unterbrochen. »Egal, also grundsätzlich ist es egal«, erklärte der JLOM. »Es geht auch nicht um mich, sondern um unsere Befürworter. Da spielen eben Werte wie Familie und Ehe so und so noch eine Rolle. Also von mir aus kannst du so schwul sein, wie du willst, Hauptsache, es weiß keiner. Ich hätte da auch schon ein nettes Mädel an der Hand für dich. Das Revier ihres Vaters grenzt direkt an das deiner Familie. Es ist wunderschön, also ich würde ja sofort zugreifen an deiner Stelle.« »Das Mädel ist wunderschön«, hakte der Basti nach. »Quatsch, das Mädel, wen interessiert das schon? Nein, das Revier, tadellos in Schuss, wenn ich so sagen darf, wird auch ständig gefüttert. Da kommen schon die richtigsten Prachtexemplare heraus, du weißt schon, so echt geile Trophäen, sonst würden wir uns die Arbeit nicht machen.« »Aber ich dachte, gefüttert darf nur in Notzeiten werden«, wagte Basti einzuwerfen. »Sag einmal, du redest wie die komischen Typen vom Bundesjagdvolksbegehren. Natürlich füttern wir nur in Notzeiten, nicht für die Trophäe, ist doch klar. Was eine Notzeit ist, definieren sowieso wir. Und wer will uns was? Ansonsten wird natürlich nur gekiert. Hast du verstanden?«, fragte der JLOM. »Ja, das habe ich eh von meinem Papa gelernt«, erklärte der Basti. »Aber jetzt nochmals zurück zu dem heiratbaren Revier, wollte sagen Mädel«, lenkte der Obermufti zu seinem Anliegen zurück. »Sie ist nicht hübsch, aber bodenständig, genau das, was ein Mann braucht. Kochen kann sie, Haushalt kann sie, ein bisschen dumm ist sie, aber das schadet nicht. Ihr Vater wird dich in die richtigen Kreise einführen. Hast du einen Hund? Und wenn ich Hund sage, dann meine ich einen richtigen, nicht nur zum Spaß.« Szene 3. Grausame Jagdmethoden. »Ja, einen Deutsch-Drahthaar«, erklärte Basti. »Guter Mann, so soll es sein«, meinte der Obermufti. »Ich habe ja auch meine Hunde. Alle im Zwinger, wie es sich gehört. Nichts wie bei den verweichlichten Großstadtmenschen, die die Hunde nur zum Spaß daheim auf dem Sofa liegen haben. Ist dir eigentlich bewusst, dass diese Halter sich selbst Mama oder Papa nennen, wenn sie von ihren Hunden sprechen? Eine biologische Unmöglichkeit. Ein Hund ist für den Gebrauch da und für sonst nichts. Ich sag's dir, Ich machte ein einziges Mal bei der Hundewahl einen völligen Fehlgriff. Ärgert mich jetzt noch, dass mir das passieren konnte. Bei meiner Erfahrung. Wie auch immer, den habe ich auf jeden Fall sofort erschossen. Ein unnötiger Esser. Nein, mit Gefühlen darf man da nicht handhaben. Das sind und bleiben Tiere. Jedenfalls gibt es keine größere Tierquälerei, als einen Hund nicht zu nutzen. Ich für meinen Teil bin ein großer Fan der Baujagd. Es gibt nichts Erhebenderes, als den Hund in einen Fuchsjagd zu hetzen oder, noch besser, in einen Dachsbau und die Tiere raufen zu lassen. Wie stolz der Hund ist, wenn er das Vieh dann herausholt. Und was ist, wenn der Hund verletzt wird oder gar stirbt? Wenn also der Fuchs oder der Dachs gewinnt, wagte Basti nachzufragen. Dann hat er es nicht besser verdient, erklärte der Befragte gerade heraus. Dann hat er nämlich nichts getaugt. Ich kann zu Recht mit Stolz sagen, dass meine Hunde immer so veranlagt waren, dass sie eher gestorben wären, als eine Niederlage hinzunehmen. So gehört das, echte Kämpfer, aber sie werden auch tadellos ausgebildet in meiner Schliefenanlage. Schliefenanlage? Fragte Basti. Ich dachte, die seien verboten. Klar sind die verboten, alles ist verboten, was wirklich Spaß macht, erklärte die JLOM. Aber wer will mir was? Und außerdem, ist es nicht viel tierfreundlicher, wenn der Hund zuerst ordentlich ausgebildet wird, bevor ich ihn auf den Fuchs schicke? Aber ist das nicht Tierquälerei? Ich meine, wegen dem Fuchs, merkte Basti an. Sag mal, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Meinte der Jägermeister misstrauisch. Du bist doch nicht etwa so ein verkappter Bundesjagdgesetzbefürworter. Nein, ganz und gar nicht, aber ich brauche doch Antworten, wenn ich gefragt werde, verteidigte sich Basti etwas lahm, aber es genügte. Also schön, zeigte sich der Gesprächspartner ein wenig beruhigt. Sieh es mal so, dem Fuchs kann es doch nirgends besser gehen als in dieser Schliefenanlage. In der freien Natur ist es gefährlich, aber da drinnen ist er geschützt, wird regelmäßig gefüttert und dafür muss er nichts tun, als ab und an einen Hund auszuhalten, der ihn aber nicht erwischt. Ist das einleuchtend? Ja, natürlich, meinte Basti. Aber nochmals zurück zur Baujagd. Woher weißt du, dass in dem Bau keine Jungen sind, wenn du den Fuchs oder Dachs jagst?
Woher ich das weiß? Ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn da Junge drinnen sind, dann macht es viel mehr Spaß, meinte der JLOM. Entweder kommen sie raus, wenn die Fee tot ist, und man kann sie peng-peng erschießen, oder sie verrecken von selbst, ein Problem weniger.
Aber schadet das nicht dem Bestand? Ich meine, wäre es nicht besser, die Tiere werden groß, und man kann eine schöne Strecke erreichen, fragte Basti nach. Ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest. Jäger töten ist ein Buch, in dem die verschiedensten Gespräche und Aussagen von Jägern, die die Autorin geführt bzw. gehört hat, zu einem transparenten Bild zusammengeführt werden. Von Schonzeiten, dem Abschuss von Haustieren und für die Jagd gezüchteten Tieren, den grausamen Jagdmethoden wie Baujagd oder Drückjagd, die vorsätzliche Vernichtung von sogenannten Raubzeug bis hin zur eigenständigen Bejagung von geschützten Arten, kommen viele Themen vor, die wohl so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Denn die Wahrheit über die Jagd kommt nicht gut an. Wer eine Welt voller Love, Peace and Tofu möchte, versteht, dass es nicht notwendig ist, Wildtiere zu töten und in die Natur einzugreifen, sondern weiß, der richtige Weg ist, sie sich selbst zu überlassen. Ich wünsche euch viel Freude bei der Entdeckung der Gespräche und dem Buch.